Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Nehmen Sie bitte wieder Platz, liebe Gemeinde. Der Römerbrief des Apostels Paulus wurde vermutlich im Jahre 58 nach Christi Geburt geschrieben. Paulus befindet sich in dieser Zeit gerade in Korinth und sammelt dort eine Kollekte bei vielen Gemeinden ein für die Unterstützung der armen Urgemeinde in Jerusalem. Und diesen Brief, den er dort an die Gemeinde in Rom schreibt, den sollte wahrscheinlich die Diakonisse Phoebe aus Kenchreae, einer Hafengemeinde Korinths, nach Rom überbringen. Paulus selbst hatte schon seit langer Zeit den innersten Wunsch, selbst einmal nach Rom zu gehen und die Gemeinde, die christliche Gemeinde dort zu besuchen. Er will diese Gemeinde in der Hauptstadt mit dem Evangelium stärken und sich dort auch von den Brüdern und Schwestern in Christus selbst im Glauben stärken lassen, weil Paulus seinen Auftrag sieht, über Rom hinaus weiterzureisen nach Spanien, um auch dort bis an den Atlantik das Evangelium zu verkünden. Gesichert wissen wir nur, dass Paulus tatsächlich am Ende in Rom gewesen ist, dass er dort im Gefängnis saß. Es war die Zeit der großen Christenverfolgung unter dem grausamen Kaiser Nero. Dass Paulus nach Spanien kam, das ist eher unwahrscheinlich. Ungesichert ist auch, wie er in Rom starb, ob eines natürlichen Todes im Gefängnis oder durch das Schwert als Märtyrer, wir wissen es nicht. Dieser Römerbrief mit seinen 16 Kapiteln ist so etwas wie ein Testament des Apostels. In diesem Römerbrief legt Paulus seine gesamte Lehre im Zusammenhang und einem systematischen Aufbau nieder. Und dabei macht der Apostel immer wieder deutlich, dass er in völliger Abhängigkeit von Jesus Christus wirkt. Und deshalb ist dieser Römerbrief auch nicht die Lehre des Paulus, sondern es ist die Lehre Jesu Christi, es ist das Wort Gottes. Lesen Sie zu Hause einmal in 2 Stunden im Zusammenhang diesen Römerbrief für sich durch. Er ist ja gerade auch dran bei der täglichen fortlaufenden Bibellese. Und lassen Sie sich mal mit hineinnehmen in diesen atemberaubenden Lobpreis dieser Worte. Einen Lobpreis über Gott, seine Treue, seine Liebe zu den Menschen und seinen Heilsplan, den er mit Juden und Heiden hat. Der Apostel Paulus legt zunächst klar, dass das ganze Evangelium von Jesus Christus reine Gnade Gottes ist und dass kein einziger Mensch durch die Einhaltung und Befolgung von Gesetzen und Werken selbst in den Himmel kommen kann. Dass allein, dass ein Mensch gerettet wird, das allein geschieht durch Glauben, das macht Paulus immer wieder deutlich. Und er legt dar, dass sowohl die Juden als auch die Heiden, also sprich alle Menschen auf diesem Globus, dass alle Menschen vor Gott schuldig sind und verloren sind. Und dann beschreibt er die wunderbare Rechtfertigung des Menschen allein aus Glauben an Jesus Christus. Im 4. Kapitel wird für Juden und Heiden gleichermaßen der Urvater Abraham als Vater des wahren Glaubens beschrieben. Und daran schließt unser Predigtwort heute Morgen an, hören wir Gottes Wort aus Römer 5, die Verse 1 bis 5. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang zum Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Drei Punkte, liebe Gemeinde, habe ich Ihnen dazu heute Morgen mitgebracht. Erstens, Frieden mit Gott. Der Apostel Paulus beginnt diesen Abschnitt: Nun wir denn sind gerecht geworden durch Glauben. Damit bezieht sich eben Paulus auf die vorherigen Kapitel, die ich Ihnen kurz dargelegt hatte, dass eben alle Menschen vor Gott schuldig sind und damit eben von Gottes Himmelreich, von seiner herrlichen Ewigkeit getrennt sind und dass die Erlösung sich eben kein Mensch auf dieser Welt selbst irgendwie erwirken kann, selbst wenn er in menschlichen Augen noch so als guter und gerechter Mensch daherkommt, sondern dass die Erlösung eines Menschen ausschließlich durch Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz von Golgatha gewirkt wird, weil Jesus dort am Kreuz auf Golgatha die Schuld und Sünde aller Menschen der ganzen Welt auf sich genommen hat, damit wir Menschen frei sein können. Und die Auferstehung von Jesus Christus von den Toten, das ist dann der lebendige Beweis dafür, dass Gott Recht behält und Recht hat, nämlich dass Sünde, Tod und Teufel seit dieser Kreuzigung Jesu besiegt sind. Um es noch einmal mit den Worten von Paulus auszudrücken aus dem dritten Kapitel, da schreibt er: Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Wunderbar, was damals auf Golgatha passiert ist, ist tatsächlich ein Wendepunkt der Weltgeschichte, ein Wendepunkt der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Und dass das alles für dich persönlich, für jeden Einzelnen unter uns wahr wird, das geschieht durch Glauben, indem wir glauben an Jesus Christus und sein Heils- und Erlösungswerk für uns annehmen. Paulus beschreibt das in wunderbaren Worten im vierten Kapitel, indem er eben den Abraham als Vater des Glaubens uns mit wunderbaren Worten vor Augen malt und ins Herz hineinlegt. Und was ist nun die Folge unserer Gerechtwerdung durch Glauben? Dann schreibt Paulus weiter: So haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist, liebe Gemeinde, eine ganz wichtige Glaubenslehre heute Morgen. Eine Glaubenslehre, die verstanden sein will, damit du persönlich als Kind Gottes frei lebst und frei atmest. Du bist also gerecht und richtig als Kind Gottes. Das heißt, du bist auch fertig. Das heißt, alles Recht und das Gericht Gottes, das ist bereits an dir geschehen und vollendet. Das alles hast du aber nicht eben von dir aus, das hast du auch nicht in dir drin selbst, indem du nach innen schaust und bei dir schaust, wie sieht mein Leben aus, sondern diese Rechtfertigung, dieses Gerechtsein, Gerechtstehen vor Gott, hast du allein, indem du auf Jesus Christus schaust und ihm vertraust. Es geht bei dieser Zurechtbringung von uns Menschen vor dem heiligen Gott also nicht in erster Linie um eine Qualitätsveränderung unseres Lebens und unseres Seins, sondern es geht in erster Linie darum, dass Gott mit dir ein neues Verhältnis begonnen hat, eine neue Beziehung angefangen hat. Und dann ist eben Gott nicht mehr der Richter, der dir entgegentreten muss, sondern weil Jesus für dich bereits ins Gericht auf Golgatha gegangen ist, den Tod für dich erlitten hat, deshalb kommst du, wenn du an Jesus Christus glaubst, am Ende nicht mehr in das Entscheidungsgericht Gottes, wo Gott dein ganzes Leben beurteilen muss nach dem, was du getan und unterlassen hast, wo am Ende dann entschieden wird aufgrund dieser Dinge, ob du in den Himmel und die Hölle kommst. Das hast du als Kind Gottes, wenn du Jesus Christus glaubst, längst hinter dich. Johannes schreibt, du bist durchs Gericht hindurchgedrungen in Jesus Christus. Das ist die Änderung, die Gott vollzogen hat an den Kindern Gottes. Wenn du also zu Jesus Christus gehörst, dann ist der lebendige und gerechte Gott nicht mehr dein Richter, sondern er ist dein Vater, der liebende Vater, der sein Kind von Herzen liebt und annimmt. Und das ist das Vorrecht von uns Christen, dass wir den lebendigen Gott, den allmächtigen Vater, lieber Abba nennen dürfen. Und dass wir in seinem Frieden, im Shalom, leben dürfen. Wir haben Frieden mit Gott. Letzte Woche ist im Fernsehen die zweite Staffel einer Serie angelaufen mit dem Titel Charité. Hat jemand von Ihnen, von euch, diese Sendung vielleicht gesehen? Eins? Nur eine? Okay, zwei, so langsam trauen Sie sich. Ich habe sie auch gesehen mit meiner Familie, aber ich erkläre Ihnen kurz, was ich da gesehen habe. Da ist eine junge Frau im Jahre 1943 in dieses Berliner Krankenhaus Charité, das bis heute ja einen guten Ruf hat, eingeliefert worden mit einer Schwangerschaft, die schon fortgeschritten war, aber irgendetwas war dabei nicht in Ordnung. Sie blutet. Und der Arzt beschließt, dieses Kind nun vorzeitig zu holen. Als es dann die Hebamme auf ihrem Arm hält, tut dieses Kind keinen Schrei. Entsetzen in den Augen der Mutter und Entsetzen bei allen Anwesenden. Die Hebamme nimmt es an den Füßen mit Kopf nach unten, um es zum Schreien, zum Atmen zu bringen. Das Kind fängt aber nicht an zu schreien. Der Arzt nimmt dieses Kind und fängt es an, von Mund zu beatmen. Stille. Es kommt Leben in das Kind. Erste Töne. Eine unfassbare Freude erfüllt die Mutter. Und das, liebe Gemeinde, war so realistisch in diesem Film dargestellt, dass auch bei mir als Zuschauer zu Hause auf dem Sofa mich eine innere tiefe Freude über diesen Schrei dieses Neugeborenen erfasst hat. Und jeder von uns, der selbst einmal Vater und Mutter geworden ist, kennt diese überreiche Freude. Freudentränen über ein neugeborenes Leben. Und wenn nun schon ein neues irdisches Leben eine solch tiefe Freude in uns Menschen erzeugt, wie groß ist die Freude, wenn du selbst neugeboren wirst aus Wasser und Geist. Deine Neugeburt zu einem neuen Leben in Jesus Christus, erinnerst du dich an diese Ergriffenheit dieses besonderen Momentes? Empfindest du heute noch diese Freude über deine Neugeburt zum ewigen Leben? Ich frage noch einmal in die Runde, wer freut sich über seine Neugeburt aus Wasser und Geist? Ich weiß, wir sind es nicht gewohnt, aber ja, so langsam gehen die Münder auf, die Zähne zeigen sich, man fängt an, sich zu freuen. Wer freut sich über seine Neugeburt aus Wasser und Geist, indem er Kind Gottes geworden ist? Das ist etwas Wunderbares und die Schrift sagt uns, freut euch in dem Herrn. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Was gibt es Größeres, liebe Glaubensgeschwister? Kinder Gottes leben in dieser Freude und in diesem Frieden mit ihrem himmlischen Vater. Und jetzt merken wir, dass dieser Frieden etwas viel Tieferes, etwas viel Wuchtigeres ist als aller Frieden, den es auf dieser Welt geben mag. Dieser Friede ist daher nicht dein Friede, sondern es ist der Friedensschluss Gottes mit dir als Mensch. Und dieser Friede beschreibt eben dein neues Verhältnis zu Gott. Und das, glaubt mir, das ist real, das ist wirklich und wahr. Das ist nicht zu verwechseln mit einem guten Lebensgefühl, das Menschen manchmal haben, wenn ihnen etwas Besonderes passiert. Ein gutes Lebensgefühl können auch die Weltenkinder jederzeit immer wieder mal haben. Aber der Friede Gottes ist etwas viel Wahreres und Tieferes, als wir überhaupt fühlen können. Und da merke ich, wie schwer es für viele Menschen heutzutage sein mag, dies alles zu verstehen. Denn wir leben in einer Zeit, in der man von Wahrheit, von dieser Realität gar nichts mehr wissen will. In unserer Zeit, da wird ja alles nur noch gefühlt. Ich habe heute Morgen ganz bewusst einmal mein Smartphone angemacht, die Wetter-App geöffnet und da nachgeschaut für Merzheim. Und da lese ich als Temperaturangabe 3 Grad plus und hinten dran steht gefühlt minus 2 Grad. Bitte was? 3 Grad plus, sagt mir das Thermometer, und hinten dran steht gefühlt minus 2 Grad. Aber es kommt noch dicker. Die Gender-Ideologen, die wollen die ganze Mann-Frau-Unterscheidung aufheben, indem sie neben dem biologischen Geschlecht, das wir alle haben, ganz unwissenschaftlich für jeden ein soziales Geschlecht behaupten. Und dieses soziale Geschlecht soll nun jeder Mensch für sich selber benennen oder auch wieder umbenennen, wie er sich gerade fühlt. Man greift sich an den Kopf und fragt, was ist da los in unserer Gesellschaft? Und mitten in dieser ganzen Verwirrung hat der Gesetzgeber beschlossen, im Personenstandsregister beim Standesamt eine weitere Eintragungsmöglichkeit zu eröffnen. Dann kann man also nicht nur Mann und Frau sein, sondern auch noch ankreuzen, man ist divers. Das wäre eigentlich für so Personen vorgesehen, die eine Geschlechteranomalie haben, also eine sehr seltene Chromosomenabweichung, die es tatsächlich gibt, wie zum Beispiel das Turner-Syndrom. Von den Genderisten und vielen Medien wird uns jedoch versucht, weiszumachen. Da wird behauptet, diese Eintragung divers wäre ein sogenanntes drittes Geschlecht. Und das tun sie, weil sie die schöpfungsgemäße Polarität von Mann und Frau abschaffen wollen, zugunsten einer beliebigen Geschlechtervielfalt. Und die Grünen haben bereits einen Entwurf eingebracht mit dem Titel Geschlechtervielfaltsgesetz, wonach eben jeder Mensch selbst immer wieder sein Geschlecht selbst definieren soll, ganz unabhängig von Biologie, von Natur und Menschenkunde. Es ist eben alles nur gefühlt. Und deshalb sind die Genderisten nicht ganz bei Verstand. Es kann nämlich gar kein drittes und auch kein viertes oder sonst was Geschlecht geben, denn jeder Chromosomensatz eines Menschen ist ganz glasklar bestimmt. Ist ein Y-Chromosom vorhanden, dann ist es männlich und fehlt dieses Y-Chromosom, dann ist es eben weiblich. Das ist jedem Mediziner und Biologen völlig klar. Oder Sie können ganz einfach auch in der Bibel nachlesen, im ersten Kapitel, da heißt es, Gott schuf sie als Mann und Frau. Die Fakten sprechen also eine ganz klare Sprache. Und weil bereits die Kindergartenkinder erkennen, ob sie selbst oder ein anderes Kind ein Junge sind oder ein Mädchen. Deshalb werden mit teuren Steuermitteln Materialien gedruckt, mit denen die Kinder bereits von frühester Zeit an in ihrer eigenen Identität verunsichert und zerstört werden sollen. So verwirrt, dass sie sprichwörtlich gar nicht mehr wissen sollen, ob sie Junge oder Mädchen sind. Das müssen Sie selber mal fühlen, erfühlen und entscheiden. Kann mir mal jemand sagen, wo hier der Unterschied liegt zur Gehirnwäsche und Meinungsdiktatur? Es ist alles nur gefühlt. Alles soll möglich sein. Ich habe mir mal überlegt, es müsste ein Erwachsener mal auf die Idee kommen, bei der nächsten Fahrt mit der Deutschen Bundesbahn einen Kinderfahrschein zu lösen, weil er sich gerade als 12-Jähriger fühlt. Oder es müsste mal ein 50-Jähriger auf die Idee kommen, seine Rente zu beantragen, weil er sich wie 65 fühlt. Fühlen auf Kosten der Wahrheit. Und dort, wo die Wahrheit vernachlässigt wird, da macht sich die Lüge breit. Und dort, wo gelogen wird, da wird das Recht gebrochen. Und das ist leider auch bereits in unserem demokratischen Rechtsstaat so. Bei der Abtreibung wird den Ungeborenen das Recht auf Leben zerstört. Der Generationenvertrag, den man nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen hat, er funktioniert nicht mehr, weil seit über 50 Jahren zu wenige Kinder geboren werden und dadurch das Rentenrecht insbesondere für unsere Kinder und Enkelkinder kaputt gemacht wird und weil heute bereits die Familien mit ihren Kindern vom Staat finanziell ausgebeutet werden. Und obwohl schon vor Jahren das Bundesverfassungsgericht das bemängelt hat, die Parteien kümmern sich darum nicht. Und auch bei der Flüchtlingskrise zuletzt, da wurde geltendes deutsches und europäisches Recht einfach gebrochen. Man könnte noch viel mehr Beispiele finden. Liebe Glaubensgeschwister, wir haben hier nicht nur mit den Mächten dieser Welt zu kämpfen, sondern mit den Mächten der Finsternis. Und diese satanischen Mächte, die greifen insbesondere immer bei Ehe und Familie an. Warum? Weil Ehe und Familie die Stiftung und Schöpfungsordnung des lebendigen Gottes ist. Darauf ist alles, unser ganzes Menschsein, unsere Gesellschaft aufgebaut. Und deshalb greift Satan immer wieder dort besonders an. Und wir haben es seit der 68er Studentenrevolte erlebt. Seither hat man nicht nur die irdischen Autoritäten abgelehnt, sondern den lebendigen Gott als übergeordnete Autorität hat man verworfen. Und seither leben die Menschen im Unfrieden mit Gott. Und wenn ein Mensch oder eine Gesellschaft in Unfrieden mit Gott lebt, dann hat sie, dann bekommt sie eben all diese Verirrungen und Verwerfungen, wie wir sie zurzeit feststellen. Was wir brauchen? Wir brauchen geradlinige, gerechte Christen in der Politik, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft und auch in der Kirche. Ich meine damit nicht, dass wir perfekte Christen brauchen, die gibt es nicht, das sind wir alle nicht. Aber wir brauchen geradlinige Christen, die ganz auf Jesus Christus vertrauen, die den Frieden mit Gott haben und leben, die gerechtfertigt sind und die die Gebote Gottes achten und leben. Denn die biblischen Aussagen und Verheißungen, die erfüllen sich von Stunde zu Stunde mehr. Paulus hatte schon an Timotheus geschrieben, sie werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Das haben wir in extremem Sinne heute in unserer Gesellschaft. Und deshalb, liebe Glaubensgeschwister, ist Glauben keine Sache des Gefühls. Glauben ist auch nicht Nichtwissen, wie manche Atheisten immer wieder sagen, sondern Glaube ist eine Frage der Wahrheit. Oder kann mir etwa ein nur gefühlter Gott in meinem Leben helfen? Was soll das für ein Gott sein, der abhängig wäre von meinem Fühlen? Glaube, wahrer Glaube gibt es nur, weil Gott real ist, weil er wahr ist, weil er sich uns offenbart hat, weil er Fleisch und Blut in Jesus Christus angenommen hat. Und dieser Christus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und deshalb ist Friede mit Gott kein gefühlter Friede, sondern ein realer Friede. Und das gilt auch als Kind Gottes für dich, wenn du von diesem Frieden einmal gerade nichts spürst in deinem Leben. Du darfst dich als Kind Gottes felsenfest vertrauen, dass Gott mit dir Frieden geschlossen hat und dass das gilt. Und dieser Friede trägt einen Namen. Paulus schreibt im Epheserbrief, Christus ist unser Friede. Das brennt dir ins Herz ein, egal was dir passiert. Christus ist dein Friede. Und nur wenn wir das verstanden haben, können wir auch jeden Friedensgruß, den ich nach der Predigt hier oben spreche, wenn wir das verstanden haben, können wir auch nur die Jahreslosung, die von Frieden spricht, nur dann können wir sie richtig verstehen. Lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Das heißt, suche Christus und jage ihm nach. Ich komme zum zweiten Punkt. Leben in Hoffnung. Alles das, was jetzt kommt, liebe Gemeinde, schließt an Jesus Christus direkt an. Zweiter Vers schreibt Paulus, durch ihn haben wir auch im Glauben den Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Wenn Paulus hier schreibt von einem Zugang zur Gnade, dann meint das einen ganz konkreten Hintergrund damals im Judentum. Nämlich bevor ein Jude überhaupt den Tempel in Israel betreten durfte, musste er vorher bestimmte Bedingungen erfüllen, Bedingungen der Reinigung und Sühne. Und Paulus macht hier deutlich, dass nun für uns Christen nicht mehr notwendig ist, dass wir bestimmte Dinge erfüllen, uns besonders reinigen oder sühnen oder sonst irgendwelche Opfer bringen, sondern dass wir einen einzigen wahren Zugang zur Gnade Gottes haben, und das ist sein eigener Sohn Jesus Christus. Und der Glaube an ihn genügt. Wir Christen leben in einer ständigen Beziehung zu Christus und deshalb leben wir beständig in seiner Gnade. Tag für Tag, an jedem Morgen, wo du neu die Augen aufmachst, machst du das in der Gnade Gottes, in seiner Bewahrung. Und darüber rühmen wir uns, dafür danken wir und jubeln, sind wir voller Hoffnung über diese Herrlichkeit Gottes, die uns ergriffen hat. Und dabei ist der Blick eben nicht zuerst auf mein eigenes persönliches Heil gerichtet, sondern als Kind Gottes freue ich mich zunächst über die Herrlichkeit Gottes, die über mir offenbar geworden ist. Dass ich dazugehöre zu diesem Reich Gottes, das ist die große Freude, die wir als Kinder Gottes dann verinnerlichen können. Und dann schreibt Paulus weiter, wir rühmen uns aber nicht nur dieser Hoffnung, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse und Trübsale, die wir erfahren und erleiden und erleben. Wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Damit meint Paulus zum einen all die Ausgrenzungen, all die Verfolgungen und all die Hinrichtungen, in die ein Christ hineinkommt, weil er sich zu Christus bekennt. Paulus meint aber auch ganz allgemeine Notlagen, Unglücke oder Krankheiten, die uns als Christenmenschen erfassen können. Und warum meint Paulus auch solche Dinge? Weil diese Notlagen, Unglück und Krankheiten uns die Chance bieten, darin unser Christsein zu bewähren, unseren Glauben, unsere Hoffnung und die kommende Herrlichkeit Gottes, in der wir jetzt schon leben, anderen Menschen zu bezeugen. Und deshalb rühmt sich Paulus auch all der Gefahren, die er selbst in seinem Leben erleiden und erdulden musste. Wir können aber, liebe Glaubensgeschwister, all diese Bedrängnisse und Trübsale nicht aus uns selbst herausrühmen. Dafür sind wir Menschen zu schwach. Wir können uns aber rühmen allein darin, weil Christus mich in diesen Trübsalen trägt und hält und sein Heiliger Geist mich leitet. So wie der Beter des 23. Psalms bekennt, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und durch diese Bedrängnisse, die wir haben um Christi willen, da lernen wir eben Geduld. Da lernen wir ausharren. Und das wiederum stärkt unseren Glauben und festigt ihn. Ein natürlicher Mensch, der von Gott nichts weiß oder nichts wissen will, der keinen Christusglauben hat, der kann das alles gar nicht verstehen. Der sieht das gar nicht. Und leider ist es auch in manchen charismatischen und pfingstlerischen Gemeinden so, dass an diesem Punkt den Menschen etwas Falsches vorgemacht wird, dass sie eher von Christus abhält, als zu Christus hinführt. Wenn nämlich in Gemeinden gepredigt wird, komme zum Glauben an Jesus und du wirst Wohlstand in deinem Leben erfahren. Dir wird es dann ab jetzt gut gehen, du wirst nicht mehr krank werden, dein Leben wird perfekt sein. Dieser Perfektionismus des Lebens ist ein ganz großes Ding, gerade bei unserer jungen Generation heute. Man nennt solche Gemeinden Wohlstands- oder Schönwettergemeinden, Schönwetterchristentum. Aber so ein oberflächlicher Glaube, der trägt nicht durch, weder in deinem Leben und schon gar nicht einmal, wenn es ans Sterben geht. Lesen Sie einmal zu Hause auch Apostelgeschichte 7. Da wird berichtet von dem ersten Christenmenschen, der dem Märtyrertod gestorben ist, Stephanus, dieser Märtyrer und Blutzeuge. Dem hat man nicht vorher gesagt, glaube an Jesus und es wird alles gut. Der hat auch nicht die Erwartung gehabt, dass hier auf Erden alles gut wird. Aber als Kind Gottes, der die Herrlichkeit Gottes, den Frieden mit Gott in seinem Herzen getragen hat, ist er voller Glaubensgewissheit in diesen Tod gegangen und zum Zeugen der Kirche bis ans Ende der Tage geworden. Dann schreibt Paulus weiter, Vers 4, Geduld aber bringt Bewährung, Bewährung aber bringt Hoffnung. Ja, so ist es. Wenn wir in schweren Zeiten unseres Lebens ausharren, an Christus festhalten, dann bewährt sich dort unser Glaube. Er wird gestählt. Da bekommt unser Glaube Tiefgang. Da zeigt sich die Echtheit. Das ist so wie Gold, wenn es ins Feuer geworfen wird. Da zeigt sich dann, ob es echtes Gold ist oder falsches Gold ist. Und Bäume mit flachen Wurzeln, die knicken bei einem Sturm schnell um. Tiefwurzler aber, die tief in Christus verankert und verbunden sind, die bleiben stehen, die wachsen, die werden gestärkt. Ein Christusglaube, der beharrt bis ans Ende, der lebt Tag für Tag auf die Hoffnung hin, dass Jesus Christus wiederkommt, um alles zu vollenden und das herrliche Gottesreich durchbricht in dieser Welt. Wahrer Glaube schaut also nicht auf das, was uns vor Augen ist. Er schaut nicht auf das Äußerliche, Sichtbare, Fassbare, auch nicht auf das sogenannte Perfekte, sondern er schaut auf die Vollendung Gottes, die auf uns zukommt, die unseren Augen noch verborgen ist. Und dabei bin ich mir sicher, ja, ich weiß, dass diese noch unsichtbare Welt Gottes längst mitten um uns herum existiert und dass dieses unsichtbare Gottes viel realer und wirklicher ist als alles, was wir sehen können, befassen können oder sonst irgendwie wahrnehmen können. Die Wahrheit, die tiefere Wahrheit ist das Unsichtbare der Welt Gottes und nicht das, was wir Menschen mit unseren Sinnen erkennen können. Eine indianische Übersetzung des Wortes Hoffnung heißt, durch den Horizont sehen. Ist das nicht eine wunderbare Formulierung? Hoffnung heißt durch den Horizont sehen. Über den Horizont, den wir mit Augen noch erkennen können, hinausschauen, durchschauen hinein in die Herrlichkeit Gottes. Ich komme zum dritten und letzten Punkt. Die Liebe Gottes im Herzen. Jetzt kommt Paulus zum Schlussakkord dieses Abschnittes, Vers 5. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ja, so ist es. Diese Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Glaubenshoffnung geht nicht einem Ende entgegen mit einem unsicheren Ausgang. Nein, Glaubenshoffnung ist auch nicht gekennzeichnet durch Zweifel, Unsicherheit oder Angst, sondern weil eben dieses Ziel unserer Glaubenshoffnung viel realer ist als all unser Sehen, Denken und Fühlen. Deshalb gilt für uns das, was im Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 1 geschrieben steht. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also Glaube ist nicht Nichtwissen, Glauben ist auch kein Gefühl, sondern Glaube ist eine feste Zuversicht. Und zwar dessen, was wir hoffen. Und Glaube ist ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und sei gewiss, Gott enttäuscht dich nicht, wenn du an Jesus Christus festhältst. Wenn du dein ganzes Vertrauen, deinen ganzen Glauben, deine ganze Hoffnung auf Jesus Christus setzt. Gott enttäuscht dich nicht. Und als Angelt und als Gewissheit hat er uns den Heiligen Geist in unsere Herzen gegeben. Der Heilige Geist ist in uns ausgegossen als Kinder Gottes. Dieser Heilige Geist ist derjenige, der uns immer wieder auf diesen Jesus Christus hinweist und uns diese Freude und Frieden ins Herz hineinlegt. Der Heilige Geist hat die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen. Und diese Liebe Gottes, die hat zwei Richtungen. Es ist zunächst die Liebe, mit der lebendige Gott uns liebt. Und es ist dann eben auch unsere Liebe hin zu dem lebendigen Gott. Es ist die wahre Liebe, die echt und tragfähig ist. Und die Liebe zu Gott, die Liebe von Gott zu uns Menschen ist wahr, weil eben Jesus Christus selbst die Wahrheit in Person ist. Weil in diesem Jesus Christus Gott alle seine Verheißungen erfüllt hat und die paar wenige, die noch offen sind, er am Ende der Zeit noch erfüllen wird. Das ist die Wahrheit. Und deswegen ist die Liebe von Gott zu uns Menschen auch Wahrheit. Und die Liebe von uns zu Gott ist wahr, wenn wir in Christus leben, wenn wir Gottes Wort achten und danach uns ausrichten, so wie im 1. Johannesbrief steht: Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Also, liebe Glaubensgeschwister, diese Liebe hat einen realen, einen wahren, einen festen Grund. Das ist viel mehr als nur eine gefühlsmäßige Zuneigung. Das ist viel mehr als nur eine romantische Episode à la Rosamunde Pilcher. Die Liebe Gottes trägt einen Namen, Jesus Christus. Und diese Liebe ist wahr, wundervoll. Diese Liebe ist kostbar, weil diese Liebe sich ganz für uns, für jeden Einzelnen, weil diese Liebe sich für dich ganz hingegeben hat, weil Jesus sein Leben hingegeben hat, sein Blut vergossen hat für dich. Und im Blut des heiligen Mahles wird uns diese Liebe und das Heil Gottes ganz persönlich zugeeignet. Du darfst dies alles schmecken mit deinem Munde. Und diese Liebe, die setzt uns dann in Bewegung, damit wir diese Liebe hinaustragen in alle Welt, dass wir diese Liebe tragen zu anderen Menschen, dass wir ihnen das Evangelium verkündigen. Ich habe mir mal überlegt, wir sind so rund, ich schätze mal so rund 40, 50 Personen heute Morgen, wenn einer oder wenn jeder sich mal vornimmt, für die kommenden 4 Wochen mal 1, 2 Personen aus seinem Umfeld sich bewusst vor Augen zu nehmen, täglich mit hineinzunehmen ins Gebet, für diese 1, 2 Menschen zu beten, sie einzuladen hierher oder auch nach Prochrist, was in Annweiler jetzt bald stattfindet, und versucht, ihnen das Evangelium lieb zu machen, diese Liebe, diese Wahrheit, diesen Frieden aufs Herz zu legen, sie einzuladen, mitzunehmen und im Gebet um diesen Menschen zu ringen, dass er gerettet wird. Gott schenkt dann eben Wachstum. Er bewirkt was durch seinen Geist. Er will uns dabei mithaben, dass wir mithelfen, mittun an diesem Missionsauftrag, den uns Jesus gegeben hat. Die wahre Liebe Jesus Christus, diese Freude, die wir haben, die muss hinaus, die muss raus aus uns zu anderen Menschen, weil Liebe sich immer teilt, verteilt, austeilt. Und wenn du diese wahre Liebe austeilst, dann wirst du sehen, dass du auch immer wieder ganz viel Liebe von Gott zurückbekommst. Du wirst immer wieder neu aufgetankt von ihm in seinem Wort. Und du weißt dann, dass das alles viel mehr ist als nur deine Gefühle. Aber Gott wird auch deine Gefühle erreichen. Wenn du Kind Gottes bist und im Frieden mit Gott lebst, geht Gott auch nicht über deine Gefühle hinweg. Die sind ihm wichtig. Mir war es aber heute ganz wichtig, darauf deutlich einzugehen, dass wir unser Leben nicht auf Gefühle gründen, sondern auf die Wahrheit, auf Jesus Christus. Wenn aber Gott dann dein Gefühl erreicht, dann darfst du ganzheitlich mit Leib, Geist und Seele vor den lebendigen Gott treten und ihn anbeten in all seiner Herrlichkeit. Hineinstimmen in den Lobpreis, den Psalm 34 wiedergibt, was David gedichtet hat. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Amen. Und dieser Friede Gottes, der wahrlich höher ist als alle unsere Vernunft und alle unsere Gefühle, dieser Friede bewahre dich, dein Herz und deine Seele. Amen.